Jetzt haben wir es genau 12 Uhr und die Jessica ist da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Am Tag nach der Amokfahrt in Leipzig sind die Gründe für die Tat noch unklar. Und zwischen Deutschland und Dänemark entsteht der längste Unterwassertunnel der Welt. Diese Tat erschüttert. Auch deshalb, weil sie wohl an vielen Orten so hätte passieren können. Gestern rast plötzlich ein Mann mit seinem Auto durch eine belebte Fußgängerzone mitten in Leipzig. Die Menschen versuchen sich zu retten.
Ich war auf der Krümmerschen Straße, da am Museum, und plötzlich habe ich die Schreie gehört, wie alle geschrien haben, alle zur Seite. Und dann hat man den Motor aufbrummen hören und dann ging das ja alles ganz schnell.
Wir hatten heute Superschutzengel. Das ist krass.
Ja, aber nicht alle hatten Glück im Unglück. Zwei Menschen sterben, viele weitere werden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile unter anderem wegen Mordes. Roland Kühnke, NDR 2 Leipzig. Die Ermittler gehen von einer Amoktat aus. Was wissen wir denn Stand jetzt über das mögliche Motiv des 33-jährigen Autofahrers?
Ja, so gut wie gar nicht. Bis vor kurzem hielt sich ja hartnäckig die Information, der Täter sei in psychiatrischer Behandlung gewesen und erst vorgestern aus einer entsprechenden Einrichtung in Altscherbitz entlassen worden. Auf Nachfrage von MDR Sachsen beim Sächsischen Ministerium für Soziales haben wir erfahren, dass letztere Information definitiv falsch sei. Was da genau gewesen ist, das werden wir noch erfahren. Das Ministerium arbeitet derzeit an einem Statement. Wir wissen also noch weniger als vorher und wissen auch, dass man sich um die ganzen Gerüchte, die da rundherum wabern, einfach nicht scheren sollte.
Was wir leider wissen, ein 63-Jähriger und eine 77-Jährige sind tot. Es gibt auch Schwerverletzte. Wie geht es denen?
Genau, ich konnte heute mit Axel Schuh, dem Leiter der Branddirektion Leipzig, sprechen. Zwei Schwerverletzte gibt es, aber sie sind nicht mehr in einem kritischen Zustand, also nicht mehr lebensbedrohlich verletzt, sondern stabil. Dann gibt es noch zwei Leichtverletzte und rund 20 Personen, die körperlich unversehrt, aber traumatisiert sind. Und für die gab es ja gestern Abend schon eine Anlaufstelle am Gewandhaus und die können sich natürlich jederzeit auch jetzt, wenn sie wieder Probleme bekommen sollten, an die entsprechenden Stellen wenden und bekommen dort Hilfe.
Und wie geht es sonst den Menschen in der Stadt in Leipzig am Tag nach der Tat?
Ja, die Stimmung ist sehr gedrückt. Ich war heute Morgen schon beim Aufbau des Wochenmarktes dabei. Normalerweise geht es dazu mit viel Geschrei, Gelache, Genecke, Gegenseitigem und so weiter. Heute war das alles sehr gedrückt. Aber der Markt sollte unbedingt stattfinden, um auch ein Stück Normalität in die Stadt zu bekommen, sagte der Marktamtsleiter Walter Ebert. Und außerdem vielleicht auch einen Raum zu schaffen für die Leute, sich zu unterhalten über das Geschehene, um auf diese Weise vielleicht auch ein bisschen das Ganze verarbeiten zu können.
Vielleicht ein kurzer Blick nach vorne. Wie geht's in diesem Fall jetzt weiter?
Der Amokfahrer, der mutmaßliche, der soll oder ist wohl schon einem Haftrichter vorgeführt. Soweit erstmal. Unterdessen überlegt natürlich die Stadt, was ist falsch mit unserem Sicherheitskonzept. Das war ja die einzige Stelle dort am östlichen, im östlichen Bereich der Grimmerschen Straße, wo keine Poller sind. Da beginnen jetzt natürlich die Verantwortlichen nachzudenken, ob man da nicht vielleicht doch das Sicherheitskonzept komplett neu überdenken muss.
Ja, danke für diese Infos, Roland Kühnke, NDR 2 Leipzig. Falls ihr gerne den Sommerurlaub in Dänemark verbringt, dann kommt ihr da in Zukunft deutlich schneller hin. Seit 5 Jahren wird alles für den Bau des weltweit längsten Unterwassertunnels vorbereitet, den Fehmarn-Bält-Tunnel. Der soll die Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Dann geht's mit dem Zug oder Auto dadurch in nur 10 Minuten. Deutlich schneller als die Fahrt mit der Fähre, die 40 Minuten dauert. Ganze 18 Kilometer wird der Tunnel lang sein und heute bringen Fachleute das erste Stück davon an die richtige Stelle in der Ostsee. Philipp Kamke ist für NDR 2 in Lolland dabei, wo das passieren soll. Und Philipp, dieses Teilstück, das ist auch schon ganz schön gewaltig.
Das ist tatsächlich gewaltig. Das sind Dimensionen, die man sich so gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich hatte das Glück, dass ich schon mehrmals in dieser Tunnelfabrik sein durfte und mir dann einen Überblick verschaffen konnte. Aber diese Eckdaten, die muss man sich tatsächlich auch nochmal sagen. 217 Meter lang, 42 Meter breit und jetzt kommt's, 73.000 Tonnen schwer pro Element. Und das Ganze wird jetzt hier von 5 Schleppern und einem Spezialschiff gerade Richtung Lolland gefahren, Richtung Tunnelportal. Denn da soll das erste Element dann in den nächsten wahrscheinlich 34 bis 35 Stunden abgesenkt werden.
Und wie genau wird das gemacht? Wie wird das Tunnelstück angebracht?
das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, die, und das ist wichtig zu sagen, es so auch noch nie gab. Das heißt, es wurde ein extra Spezialschiff gebaut, das sind zwei Pontons. In der Mitte ist das Tunnelelement eben eingeklemmt, wird festgehalten durch Seile. Fünf Schlepper navigieren eben diese Schwimmpontons an den Punkt. Dann gibt es jede Menge Sensoren, hat mir eben nochmal ein Ingenieur erklärt. Und dann wird es langsam abgesenkt, dieses 73.000 Tonnen schwere Tunnelelement. Und im besten Fall, so der Plan, soll es dann auf den Millimeter genau an das Tunnelportal, also die Tunneleinfahrt hier in Dänemark, angedockt werden und dann eben festgemacht werden.
Das sind gewaltige Dimensionen. Heute geht es damit also richtig los. Die Eröffnung wird sich aber trotzdem verzögern. Warum?
Das hatte zum einen witterungstechnische Gründe, weil eben die Witterung schlecht war, dass sie nicht vorher anfangen konnten. Da gab es noch ein, zwei andere Gründe. Das hat sich jetzt dann erstmal um 2 Jahre wohl verschoben. Also 2029 war ja ursprünglich die Eröffnung geplant. Die ist jetzt auf nicht vor 31 datiert worden. Eben vor allem aus wettertechnischen Gründen, dass sie nicht vorher anfangen konnten.
Danke, Philipp, für die Infos und Grüße nach Dänemark. Ja, und wir schauen von der Ostsee in die Nordsee, genauer nach Helgoland. Wir gehen richtig weit zurück ins Jahr 1721, denn in der Neujahrsnacht damals tobte ein gewaltiger Sturm. Und die Flut, die dann folgte, veränderte die Insel für immer. Sie zerstörte nämlich die Landverbindung zwischen der Hauptinsel und der östlich vorgelagerten Düne. Helgoland zerfiel quasi in zwei Teile. Heute, 300 Jahre später, will Thorsten Pollmann, der parteilose Bürgermeister der Insel, die Teile mit einer Landbrücke verbinden. Er findet, das könnte die Lösung eines großen Problems sein.
Das Problem, das Pollmann beschreibt, ist rostrot und bröckelig. 4 von 6 Hafenanlagen der Insel sind marode. Das Nordostbollwerk, die Landungsbrücke und der Dünenhafen müssten für geschätzte 500 Millionen Euro in den nächsten Jahren saniert werden. Geld, das die Gemeinde nicht hat. Seine Lösung? Durch Sandaufspülung 1 Quadratkilometer Neuland schaffen, um Platz für Hotels und Wohnungen zu gewinnen und so die Sanierung der Hafenanlagen quer zu finanzieren. Nicht jeder auf Helgoland ist genauso begeistert wie der Bürgermeister von der Idee.
Also ich bin total dagegen. Ich finde die Düne, die müsste so bleiben, wie sie ist. Nichts drauf, kein Hund, keine Katze. Da kommen so viele Urlauber extra wegen der Düne hier hin. Ich bin dagegen.
Der Pollmann, der soll sich mal besser um Dinge, die brotnötig sind auf unserer Insel. Ich habe das letzte Mal auch schon gegen eine Landverbindung gestimmt.
Tatsächlich gibt es in Helgoland keine Bäckerei mehr und auch bezahlbarer Wohnraum ist extrem knapp. Doch genau hier setzen die Befürworter an. Beate Richter, eine Bewohnerin, sieht in der Vergrößerung die einzige Chance, dass die Insel wieder interessanter wird.
Also ich denke, dass wir fast nicht drum rumkommen, denn die Infrastruktur auf Helgoland geht ziemlich den Bach runter auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir Platz für Wohnungen, weil jede Wohnung, die frei wird, da kommen 20 Bewerber drauf.
Nach der Versammlung zeigte sich Bürgermeister Pollmann trotz Kritik zufrieden. Er will in den nächsten Monaten noch mehr mit den Insulanerinnen und Insulanern sprechen, Gegenvorschläge diskutieren und dann das umsetzen, was die Mehrheit will.
Im besten Fall bekommen wir dieses Jahr noch einen Bürgerentscheid hin. Wenn aber nicht, wenn noch Fragen offen sind, und darum geht's halt, es muss alles wirklich passen. In der Zwischenzeit, solange ja immer kein K.O. kommt, wird ja weiter gearbeitet. Dann werden die Studien gemacht, dann werden wir gucken, wer will es jetzt machen. Ist das Land dabei oder der Bund oder doch der Investor?
Ob Helgoland in 10 Jahren tatsächlich wieder vereint ist, bleibt zunächst offen.
Ich hoffe, dass eine Veranstaltung wie jetzt eher dazu beiträgt, dass man wirklich halt einfach schaut, was wollen wir? Und dass wir uns wirklich ernsthaft einfach nochmal Gedanken dazu machen, wie das hier auf der Insel weitergehen soll für uns alle.
Sicher ist nach diesem Abend nur, der Dialog auf der Insel hat gerade erst begonnen. Und er wird emotional bleiben.
Und das war ein Beitrag von Vinette Richter, NDR 2 Heide.
Und das war Jessica mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.